Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Stilbruch. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Gastronomin Terry Krug. Ahoi Terry.
Ahoi Lars.
Liebe Terry, wünschst du dir in diesen Tagen manchmal nicht, selbstständige Gastronomin zu sein und lieber einen ruhigen Bürojob mit fester Bezahlung zu haben?
Nö, ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich Gastronomin bin. Auch wenn das vielleicht dieses Jahr das falsche Pferd ist. Ich glaube, das kommt schon wieder zurück. Die Leute werden schon wieder essen gehen wollen. So, man muss ein bisschen durchhalten, das denke ich mir dazu. Aber ich möchte auf keinen Fall in einem Büro sitzen den ganzen Tag.
Es gibt ja nicht wenige Gastronomen, die schon quasi nach einer Woche des Lockdowns gesagt haben, boah, wir gehen pleite und so weiter. Jetzt haben wir schon, glaube ich, so 10-12 Wochen hinter uns. Du bist immer noch optimistisch. Wo holst du das her?
Puh, das weiß ich auch nicht, wo ich das herhole. Also ich bin auch manchmal nicht optimistisch. Ich bin auch manchmal ganz traurig und manchmal ganz wütend. Aber glücklicherweise bin ich die meiste Zeit optimistisch, weil ich glaube ich, ich weiß, wo ich es herhole. Ich habe einfach eine tolle Familie und ich habe ein tolles Team. Und ich habe von meinem Vater gelernt, dass er gesagt hat, morgen ist ein neuer Tag. Da fängt alles von vorne an. Und ich glaube, das ist quasi die Quelle meines Optimismus.
Und du bist sehr aktiv vor allen Dingen. Da klappen mir jetzt auch nicht immer alle Dinge, aber man hat so das Gefühl, du bist an vielen Fronten unterwegs. Andere wiederum gucken gerade nur auf sich. Wo kommt diese Einstellung her?
Oh, wo die herkommt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass ich irgendwann mal gelernt habe, dass man zusammen stärker ist. Also ich habe mal einen Club gehabt auf dem Kiez 2000 bis 2006, nämlich die Tanzhalle St. Pauli. Den habe ich aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, ich mache jetzt mal einen Club. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ach du meine Güte, so einfach ist das gar nicht. Und da habe ich gelernt, dass man im Netzwerk einfach viel stärker ist. Also deswegen war für mich klar, ich muss Banden finden und Allianzen schmieden, damit ich stärker bin. Und ich glaube, das ist so auch was, worauf ich meinen Optimismus ziehe, weil zusammen ist man einfach stark. Alleine ist das, glaube ich, im Moment gerade nicht auszuhalten.
Wie funktioniert denn für dich die Solidarität gerade hier so in Hamburg? Also speziell bei Gastronomen, aber auch in anderen Bereichen.
Ich sag dir ein ganz schönes Beispiel. Und zwar ist, ich habe ja den Krug in der Paul-Rosen-Straße und neben mir gibt es seit einem halben Jahr ein Café, das ist das Blackline. Die gibt es hier in der Paul-Rosen-Straße und auch noch in Eppendorf. Und der Krug hat keinen Außenplatz, was wirklich ein Fiasko ist, wenn alle Leute lieber draußen essen wollen. Und das Blackline hat aber zwei Außentische. Und die haben nur bis 18 Uhr offen und wir haben von denen einfach so die beiden Tische bekommen und können die jetzt ab 18 Uhr bespielen. Und ich finde, das ist ein großes Zeichen von Solidarität.
Auf jeden Fall. Es ist ja jetzt auch im Gespräch, die Paul-Rosen-Straße gegebenenfalls zu sperren. Heißt das für dich gleichzeitig, dass du dann 10 Außenplätze hast oder?
Na, also es ist im Gespräch, die Paul-Rosen-Straße temporär zu sperren. Und zwar Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntags ab 17 Uhr. Bis 23 Uhr, damit die Gastronomen ihre Tische rausstellen können, weil in dem Teil der Paul-Rosen-Straße, in dem sich mein Restaurant befindet, haben wir alle keine Außenplätze. Und der Bürgersteig ist so eng, dass da das auch nicht möglich ist. Und der Landesbetrieb Verkehr möchte im Moment auch nicht, dass die Parkplatzbuchten geöffnet werden für die Gastronomen. Das schaffen ja die Kölner, die Berliner, die Münchner, die Mannheimer. Aber der Landesbetrieb Verkehr in Hamburg stellt sich da irgendwie quer. Und deswegen ist es am einfachsten, die Straße zu sperren, damit die Leute auf der Straße flanieren können und wir dann den Bürgersteig und die Parkbucht mit unseren Tischen vollstellen können. Und da mache ich aber nicht irgendwie, dass ich da 100 Tische hinstellen kann, sondern letztendlich fange ich das auf, was ich im Moment in meinem Innenraum verliere. Ich habe sonst 44 Sitzplätze und im Moment habe ich im schlechtesten Fall 12.
Wie wird denn das in den letzten Tagen angenommen? Also die Gastronomie hat ja jetzt seit 2 Wochen auf. Was hast du für einen Eindruck von den Leuten?
Also die Leute sind am Anfang ein bisschen unsicher und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man ein gutes Hygienekonzept hat und damit auch verantwortungsvoll umgeht. Und wenn dann sowas in Niedersachsen passiert, dann sind die Leute natürlich noch unsicherer. Aber wir sind da sehr pedantisch, sage ich mal, und das merken die Leute auch schnell. Und dann lassen die auch los. Und wir haben das große Glück im Krug, dass wir famose Stammgäste haben, die uns wirklich unterstützen. Gestern hatte ich wieder welche da, die meinten, wir kommen jetzt jeden Montag. Und das ist das, was mir auch Optimismus gibt, dass die mich nicht im Stich lassen. Dass es da so eine, also dass es eine wirkliche Freundschaft auch zu unseren Gästen gibt. So.
Du hast gerade ja andere Städte genannt. Fühlst du dich im Stich gelassen von der Hamburger Politik, was so diese ganzen Öffnungen und so weiter angehen? Weil es gab ja auch viel Kritik, dass das sehr kurzfristig bekannt gegeben wurde.
Ja, das war sehr kurzfristig. Warum das politisch so gewollt war, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich gedacht, dann verteilt sich das so ein bisschen. Wir haben uns da relativ schnell drauf eingestellt, beziehungsweise hat man ja gesehen, wenn man die politische Lage so ein bisschen beobachtet hatte im Vorfeld, dass das in den anderen Ländern losgeht und man weiß ja, wie das in so einem föderalen Staat wie Deutschland ist, dann irgendwann mal sind dann auch die Hamburger dran. Das heißt, wir waren gut vorbereitet. Das war für uns nicht so ein Problem. Wir haben aber auch einen kleinen Laden. Ich glaube, für größere Läden war das durchaus aufwendiger. Und sonst, was die Politik, ob die uns im Stich lässt, ich finde, sie lässt die Kulturbetriebe überhaupt nicht im Stich. Das finde ich toll, was dort passiert. Aber uns Gastronomen, ja, ich fühle mich im Stich gelassen.
Du hast die Clubs und die Kultur schon angesprochen, bist ja auch im Vorstand der Clubstiftung. Wie sieht denn da deine Arbeit aus? Da ist wahrscheinlich, man kann wahrscheinlich auch 40 Stunden dafür aufbringen gerade, ne?
Ja, auch 80 Stunden. Also, ich habe die ersten 4 Wochen, glaube ich, nur für die Clubstiftung gearbeitet, also wirklich von morgens bis in die Nacht. Das war natürlich ein totaler Schock, weil klar war, die werden die Letzten sein, die auch machen und es wird überhaupt gar keine Möglichkeit geben, dort irgendein Geschäftsmodell zu haben so schnell. Und es war klar, dass die auch die sind, die wahrscheinlich die wenigsten Rücklagen haben oder die kleinsten Rücklagen. Deswegen haben wir da sehr, sehr hart gearbeitet und aber auch mit der Kulturbehörde wirklich einen tollen Partner gehabt, mit dem wir dann relativ schnell einen Schutzschirm auf die Beine gestellt haben.
Wie kommt es, dass Clubs tendenziell keine Rücklagen bilden kann? Also wenn ich bin jetzt relativ selten Freitag, Samstag auf der Reeperbahn unterwegs oder auf dem Kiez, habe aber doch den Eindruck, dass da immer alles voll ist. Warum schafft man es trotzdem nicht, ein bisschen Geld an die Seite zu legen? Du hast ja selber auch einen Club gehabt.
Also es gibt erstmal verschiedene Clubs. Ich glaube, das ist wichtig. Also die Clubstiftung, in dessen Vorstand ich bin, die kümmert sich um die Live-Musik-Clubs. Das sind also Clubs, die mindestens 24 Konzerte im Jahr machen. Die meisten machen weit über 100. Und die also nicht ein einfaches Programm aus der Dose abspielen, ja, sondern da steht wirklich, das wird kuratiert, das Programm. Das ist ein erheblicher personeller Aufwand. Da müssen Techniker dort sein. Da müssen wahnsinnige versicherungstechnische, wie nennt man das, Anordnung eingehalten werden, Vorschriften eingehalten werden. Und das ist teuer, ja. Und da arbeiten viele Menschen dran. Und wenn man sich das Theater oder die Oper anguckt, da kostet jeder Platz bei jeder Vorstellung wahnsinnig viel Geld, der dann von der Stadt subventioniert wird. Und das ist bei Clubs genauso, nur dass da leider nicht in dem Maße subventioniert wird. Ich glaube, normalerweise haben die Clubs in Hamburg im Jahr 150.000, die über den Live-Concert-Account laufen, bei im Moment 75 Clubs, die antragsberechtigt sind. Das ist ja nichts, wenn du das verteilst. Und die stehen jetzt da und die haben gar nichts. Die haben keinerlei Einnahmemöglichkeiten.
Nun ist ein Club ausgerechnet ein Ort, wo man alles mit in Verbindung bringt, was man bei Corona nicht machen soll. Ja. Also ne, die drangvolle Enge, Schwitzen, durch die Gegend springen, sage ich mal, also hektische Bewegung beim Tanzen möglicherweise und so weiter und so fort, sodass die Übertragungsquote da sehr hoch sein könnte. Gibt es da eine Zukunft oder siehst du tatsächlich auch, dass da eine bestimmte Anzahl von Clubs einfach nicht wiederkommen werden, wenn man das realistisch betrachtet?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich immer optimistisch bin. Deswegen bin ich auch da optimistisch. Ich glaube einfach, dass die Clubs bis zum Ende des Jahres ein großes Problem haben. Und die müssen sich jetzt, also aber sie sind, sie werden aber unter den Schutzschirm der Kulturbehörde in Hamburg bleiben. Das heißt, sie sind dort safe. Zumindest die Orte sind geschützt, weil das ist ja auch nochmal die Gefahr, dass die Orte verloren gehen und dass Spekulanten kommen und sich diese wichtigen Kulturorte unter den Nagel reißen. Aber da sind sie geschützt. Aber ich glaube, dass die Clubs sich auch zusammensetzen müssen und noch solidarischer zeigen müssen und jetzt zeigen müssen, was sie eigentlich drauf haben, nämlich Erlebnisse zu kreieren, die besonders sind und die sie auszeichnen. Und da müssen sie jetzt die Kundenbindungen herstellen, die sie brauchen, wie das die Restaurants ja auch die ganze Zeit machen müssen, wie das jeder Unternehmer zu Corona-Zeiten machen muss, seine Marke zu stärken und wirklich das den Kunden bei der Stange zu halten. Ja? Und das müssen die Clubs auch machen. Und dann müssen sie vielleicht auch ihre Geschäftsmodelle erweitern, vielleicht ändern, so ein bisschen.
Clubs und Gastronomie sind sehr auffällig gerade in diesen Zeiten, dass die auf ihre Probleme hinweisen. Gibt es noch andere Aktivitäten, wo du sagst, die haben dich inspiriert aus ganz anderen Branchen?
Also was mich immer inspiriert, ich habe eine behinderte Schwester. Und also es inspiriert mich nicht, sondern ich bewundere das, was in diesen Einrichtungen, wo meine Schwester lebt, was diese Menschen leisten. Es wird immer ganz viel von Pflege, also da denkt man oft an alte Menschen, über die wird ganz viel gesprochen, aber es gibt auch wahnsinnig tolle Menschen, die sowieso toll sind, aber die jetzt noch toller sind in Corona-Zeiten und denen ich sehr dankbar bin. Und die inspirieren mich, weil ich die bewundere, ganz einfach.
Jetzt sprechen wir über deine anspruchsvollen Wochen, haben wir schon gesprochen. Wie kommst du denn zur Ruhe? Wie lenkst du dich ab?
Wie lenke ich mich ab? Ich lenke mich ab, indem ich mit meinen Kindern zusammensitze und mit meinem Lebensgefährten und indem ich morgens laufen gehe, wenn ich es denn schaffe, und indem ich Fahrrad fahren gehe. Und ich lenke mich vor allen Dingen ab, oder ich bin voller Zuversicht, dass ich die Glückliche bin oder zu den Glücklichen gehöre, die im Sommer 3 Wochen ein Ferienhäuschen an der Ostsee hat.
Da gehörst du definitiv zu den Glücklichen. Du, also du musst deinen Urlaub schon mal nicht streichen. Gibt es aber Sachen, auf die du bisher verzichten musstest? Also nicht nur Kulturveranstaltungen, sondern andere Sachen?
Ich habe lange darauf verzichten müssen, meine Eltern zu sehen, weil mein Vater Risikopatient ist. Das hat mich sehr traurig gemacht. Und das habe ich jetzt aber schon einmal gemacht aus der Ferne. Und das ist das, worauf ich verzichten musste. Und ich habe meine Schwester seitdem, ich habe meine Schwester seit dem 15. Februar nicht mehr gesehen. Und das macht mich sehr traurig. Aber da kann man jetzt hinfahren und es gibt einen tollen Container mit Plexiglasscheibe. Und jetzt waren erstmal meine Eltern dran und ich freue mich, wenn ich meine Schwester sehen kann.
Gibt es denn Gewohnheiten, die du dir jetzt angewöhnt hast und möglicherweise rüberrettest in die Corona-freie Zeit, wo du sagst, Mensch, das fand ich so gut, das mache ich jetzt weiter?
Ja, laufen gehen morgens. Drück mir die Daumen, Lars, dass ich das schaffe. Das ist jeden Morgen innerer Schweinehund, den man überwinden muss. Aber wenn ich das schaffe, dann bin ich glücklich. Und meditieren. Meine Tochter, ich habe 2 Töchter, die eine ist 13, die hat angefangen zu meditieren während der Corona-Zeit. Und das fand ich auch ganz faszinierend.
Du hast die Kinder schon angesprochen. Wie sieht es denn mit Homeschooling aus, wenn man eigentlich normalerweise ja ein Nachtmensch ist? Wie begleitest du das dann morgens um 8 Uhr? Oder startet die Schule erst später?
Das Tolle ist ja genau, bei uns startet die Schule auf jeden Fall später, weil es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass dieses morgens um 8 Uhr zur Schule gehen totaler Quatsch ist. Jetzt können die Kinder sich endlich ausschlafen und können dann lernen, wann sie lernen wollen. Das finde ich schon mal ist super, weil Lernen bringt ja auch nur Spaß, wenn man lernen will. Und das Nächste ist, dass wir uns hier sehr schnell einig waren, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind während der Corona-Phase. Und da spielt Leistung keine Rolle. Und wenn die Leistung nicht stimmt, dann kriegen wir das schon nach Corona irgendwie hin. Aber vor allen Dingen sollen sie ihre Freude am Leben haben. Das ist uns das Wichtige. Und deswegen hatten wir auch relativ wenig Stress. Also wir hatten eher so Stress mit Aufräumen und so. Aber nicht mit der Schule.
Unser Verein Mensch Hamburg hat eine große Kampagne jetzt gestartet. Wir haben für 15.000 Euro Gutscheine gekauft in Gastronomien, um Danke zu sagen an seine persönlichen Helden und Helferinnen. Also eben nicht nur Krankenschwestern ganz allgemein oder den Kassierinnen, die immer wieder im Bord standen. Welchen beiden Personen würdest du ganz spontan Danke sagen? Und wer soll tatsächlich dann einen Gastronomiegutschein bekommen?
Ich würde gerne einer Gastronomin einen Gutschein geben. Die heißt Anne Behn und die macht den Clipkrog und die hat die ganze Koordination des Kochen für Helden gemacht. Und ich finde, die kann sich von anderen Gastronomen mal bewirten lassen. Das wäre mein erster Punkt. und oder meine erste Person. Und die zweite Person, da würde ich gerne einer Betreuerin aus dem Hause, aus der Unterkunft meiner Schwester einen Gutschein schicken. Aber da müssten die vielleicht eine Verlosung machen, wer den kriegen sollte. Diese
Das
Unterkunft ist in Schleswig-Holstein allerdings. Wenn das möglich
macht
ist,
ja
wäre das
nichts.
auch toll.
Sehr schön, Terry. Das war ein schönes Gespräch mit natürlich auch schwierigen Inhalten wie dieser Tage üblich. Herzlichen Dank und Ahoi.
Vielen, vielen Dank an dich, Lars. Ahoi und bleib gesund.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.